Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich den ehemaligen Fußballer Chris Gmünder bei Sportfreunde. Chris trägt den Fußball tief in seinem Herzen und erzählt uns in der Folge, warum das so ist und was ihn am Fußball so begeistert. Er nimmt uns außerdem mit auf seine aktive Laufbahn und sagt uns, warum der 1. FC Heidenheim dabei eine besondere Rolle für ihn gespielt hat. Außerdem verrät er, welches Spielervorbild er hatte, und wir unterhalten uns über seinen Schritt vom Spieler zum Trainer und wie er diesen gegangen ist. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Chris Gmünder habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Chris, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass wir uns hier getroffen oder visuell digital treffen können und ein bisschen über dich und deine sportliche Karriere ein bisschen sprechen können. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Format und freue mich jetzt auf die nächste Zeit, was wir hier miteinander plaudern können.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du bist Fußballtrainer. Wie bist du ursprünglich zum Fußball überhaupt gekommen? Warum ausgerechnet der Fußball?
Puh, ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger her. Ich bin 45 schon, das ist viele, viele Jahre her. Meine Eltern hatten damals ein Vereinsheim, bei einem ganz kleinen Verein. Sie waren die Pächter von dem Vereinsheim und am Fußballplatz. Und ja, so kam das natürlich dann dazu, dass ich da immer dabei war. Und ja, diese Leidenschaft hatte ich dann so entwickelt. Und irgendwann hatte ich dann immer am Ball dabei, egal wo, ob's zu Hause, im Bett oder ja, im Restaurant. Also der Ball durfte nicht fehlen und so kam die Liebe dazu. Und ja, es war einfach auch so, mein Papa ist schon ein bisschen älter natürlich und sie hatten damals einen Bauernhof und sie durften damals nicht Fußball spielen, weil klar, damals musste man viel arbeiten und das war noch nicht so, musste dann viel helfen und deswegen wollte er mir das immer natürlich ermöglichen und hat es dann auch ja, zugelassen und ja. Bis dahin jetzt habe ich die Leidenschaft und die Liebe zum Fußball.
Was macht denn die Leidenschaft, diese Faszination Fußball für dich persönlich aus?
Verschiedene Punkte, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal diese Komplexibilität und im Gegenstrom diese Einfachheit eines Fußballspiels. Das ist so faszinierend für mich, weil ich sage, das ist nie... Man weiß nie, wer gewinnt. Es gibt so viele Facetten in diesem Spiel und es ist einfach traumhaft. Aber vor allem, meiner Meinung nach, Fußball verbindet. Es ist egal wo, egal wann, egal Sprache, Nationalität, es ist einfach egal. Man schmeißt einen Ball hin und es geht los und alle spielen miteinander Fußball. Und diese Verbindung einfach her hat mich dann auch über die Jahre getragen, muss ich ehrlich sagen. Und das ist für mich so faszinierend daran.
Verbindet Kulturen, verbindet alles zusammen. Also das ist völlig egal, woher du kommst, wer du bist. Wenn du gegen den Ball trittst mit anderen, dann ist das eine Gemeinschaft, ne? Im Prinzip.
Genau. Um das geht's. Das ist egal, welche Hautfarbe, Internationalität, welcher Club, es ist egal. Es geht einfach nur um die Liebe zum Ball, zum Spiel, zum Gewinnen, zum Verlieren auch mal. Das gehört auch dazu und das sind so diese Facetten und die Faszination und das trägt einen und das macht einfach dann auch Freude, das zu sehen.
Wie bist du dann deinen Weg im Fußball gegangen, nachdem du angefangen hast?
Also wenn ich das jetzt alles dann aufzähle, dann sitzen wir morgen
noch. Sag mal deine Highlights ein bisschen.
Hat dann schon so einiges hinter mich gebracht. Nein, im Jugendbereich ging es noch. Drei Vereine, der SC Unterzell war das damals mein Heimatverein. Wie gesagt, meine Eltern hatten dort die Vereinsgaststätte und da ging es nach Memmingen, weil es einfach der logische nächste Schritt war. Das war dann so das Einzugsgebiet von denen. Dann ging es weiter nach Augsburg in die Jugendabteilung. Es war am Anfang sehr hart. Der Trainer hat gesagt, du bist noch zu klein, du bist zu schmächtig. Du hast aber was, ich möchte dich holen, aber du wirst im ersten halben Jahr mal nur trainieren. Für das, dass wir oder ich damals den Schritt gewagt habe, dann wirklich eine Stunde 15 einfache Autofahrt zu machen, war das natürlich dann im ersten Moment schon krass, aber ich habe mich dann durchgebissen, war dann 4,5 Jahre in Augsburg, eine wunderbare Zeit gehabt. Ja, und dann ging es irgendwann in den aktiven Bereich. Das war nicht ganz so einfach. Und das ist, glaube ich, auch der größte Schritt für alle, den man auch nicht unterschätzen kann. Bin dann in die Verbandsliga, habe dort gespielt. Das war mir immer persönlich sehr, sehr wichtig. Ich wollte nie so ein bisschen außen vor sein, sondern ich wollte aktiv dabei sein. Ich wollte dann auch spielen. Und bin dann wieder nach Memmingen zurück in die vierte Liga. Und dann kam mein erster, in Anführungsstrichen, Profifall mit dem SV Sandhausen damals. So hat sich das dann entwickelt. Im Süden herum, mehrere Vereine. Ja.
Wie hat sich das angefühlt, dass du den ersten Profi-Schritt gemacht hast zum FC Sandhausen? Was war das für ein Gefühl für dich?
Das war, jetzt konnte man in dem Moment, es war ja schon immer mein Traum, vom Fußball zu leben. Und klar, man muss auch ehrlich sagen, so diese vierte Liga damals, da gab es die dritte Liga noch nicht, war jetzt finanziell jetzt auch noch nicht so, dass du Millionen verdienst.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Es hat gereicht. Ich war jung, ich war 21, ich habe eine Wohnung gestellt bekommen, das war super. Und ich konnte mich mal voll aufs Fußball konzentrieren. Und das alles, das Schöne, wie es auch war, war es aber auch schwierig. 300 Kilometer von den Eltern weg, von der Freunde weg, von der Freundin weg. Eine Fernbeziehung, das war dann auch nicht ganz einfach. Ich war aber noch jung, ja. Die Freude auf der anderen Seite, aber auch diese ganze Begleitungsstände. Man hat von einmal Zeit, man kann jeden Tag ausschlafen. Es ist auch eine Gefahr dahinter. Man muss dann schon auch professionell sein und einen gewissen Rhythmus reinzubekommen.
Hast du das im Nachhinein betrachtet gut hingekriegt oder hast du da Dinge, wo du im Nachhinein sagst, hätte ich mal das und das besser gemacht oder mich mehr konzentriert oder so?
Ja, ich glaube, in diesem Moment dachte man, dass man schon alles richtig macht. Jetzt mit meiner Erfahrung hätte ich vielleicht das eine oder andere anders gemacht, aber ja, ich war jung, 21, zum ersten Mal weit weg von der Familie und ich glaube, das ist dann, zu Beginn habe ich mir ein bisschen schwer getan, habe aber dann in der Mannschaft einen Ronald Hoop gehabt, einen Holländer, ein sehr erfahrener Spieler damals, der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und dann auch gesagt, hör zu, du darfst nicht bis 11 schlafen, steh morgens um 8 auf, geh spazieren, geh frühstücken in Ruhe und bereite dich so auf die Trainingseinheiten vor. Und so habe ich eine Struktur dann auch schon bekommen. Da hat mir Ronald Hoop sehr, sehr geholfen, die Erfahrung, weil er einfach jahrelang Profi war. Und das war dann schon eine gute Geschichte und schön. Aber klar, jetzt im Nachhinein wird man vielleicht immer wieder das eine oder andere sagen, würde ich vielleicht ein Tick anders machen, aber gesamtheitlich sage ich, ja, aber ich glaube schon fast alle Entscheidungen, wo dann wirklich okay waren.
Nach Sandhausen bist du noch einen Schritt weitergegangen. Wie ging es dann weiter bis zum Trainer?
Ja, ich wollte unbedingt in die dritte Liga, oder Regionalliga Süd damals, das war ja die dritte Liga. Ich wollte den nächsten Schritt, den nächsten Step machen nach 2 Jahren Sandhausen. Kam Pfullendorf und kleines Dorf, die Gallier der Regionalliga damals, ganz weit abgeschlagen. Keiner wollte hinfahren, weil die nächste Autobahn eine Stunde weg ist. Aber für mich war es eine Möglichkeit, dritte Liga zu spielen oder Regionalliga damals. Und ja, das erste Jahr war dann wirklich top, mit vielen Torvorlagen, mit 6 Toren. Und haben es sich dann erwünscht, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Hat dann nicht ganz funktioniert. Aber hatte 2 super Jahre im Pfullendorf. Und dann ist es ein bisschen in Stocken geraten, dann ging es aber nach Reutlingen und ich glaube, das sind so im Fußballgeschäft, sind solche, eine super Zeit gehabt, aufgestiegen, wunderbare Menschen auch kennengelernt und dann ging es nach Heidenheim und ja, irgendwie bin ich jetzt immer noch in Heidenheim, dazwischen mal woanders, aber irgendwie hat es mich dann hierher verschlagen und wahrscheinlich auch wegen meiner Frau.
Also ist die dann mitgekommen am Schluss nach Heidenheim am Ende des Tages? Oder?
Nein, ich habe sie nicht. Ich habe sie in Heidenheim kennengelernt. Deswegen hat sich Heidenheim, dieser Wechsel, auf beiden Seiten, fußballerisch, aber auch privat natürlich zu 1000% gelohnt.
Was macht Heidenheim? Hat ja seit dem Aufstieg in die Erstliga in unterschiedlichen Weisen für Furore gesorgt. Und trotzdem steht Heidenheim mit Frank Schmidt für Beständigkeit, für Ruhe und so weiter. Was macht für dich dieser Club, dieser 1. FC Heidenheim aus?
Erstmal die handelnden Personen, bodenständig aus der Region. Und für mich faszinierend, sie haben einfach eine Identität geschaffen, die wo für Heidenheim unfassbar, glaube ich, wichtig ist. Mhm. Und sie haben eine Klarheit. Sie haben einfach eine Klarheit, eine klare Linie. Und ich glaube, das ist ein Vorbild für ganz, ganz, ganz viele, nicht den Aktionismus zu verfallen, sondern einen klaren Plan zu verfolgen, die Geduld aufzuhaben und ja, einfach dann auch handelnden Personen zu vertrauen auch mal. Also nicht beim ersten Gegenwind gleich vielleicht den Trainer zu entlassen oder alles auf den Kopf zu stellen, sondern klarer Plan entwickeln, an kleinen Stellschrauben drehen und vor allem eine Identität zu schaffen, wo den FC Heidenheim einfach auszeichnet.
Was warst du bei dem zum Aufstieg schon in Heidenheim mit dabei?
Erste Liga oder?
Ja, Erstliga, ja.
Nein, da leider nicht mehr. Also ich war als Spieler dann da. In der Oberliga bin ich gekommen. Mhm. War ja Oberliga, dann Regionalliga ein Jahr. Also da den Aufstieg und den Aufstieg in die dritte Liga. Und da hatte ich noch ein Jahr Vertrag. Und bin dann später wieder als Co-Trainer gekommen in der zweiten Liga. Und leider nicht den Aufstieg, weil ich glaube, da sind ja alle Dämme gebrochen. Auf die Art und Weise. Und das zeichnet eben auch die Identität. Immer dran zu glauben, ein Spiel geht nicht 90 Minuten, sondern ich glaube 90 plus 12 war es dann damals, Regensburg, der HSV. Bitter von HSV, das wünscht mir niemand. Auf der anderen Seite natürlich mit Heidenheim, es war natürlich schon faszinierend, dann daran zu glauben, da das Tor zu machen. Und ich glaube, ja, die Emotionen sind dadurch. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich habe dann als Fan eben mitbegleitet.
Und jetzt bist du wieder in Heidenheim und siehst so dieser Aufstieg, beziehungsweise dieses Märchen, könnte man fast sagen, als man sagt so ein bisschen, man die Relegation in der letzten Saison war so ein bisschen gesagt, ja, das Dorfico, ein Dorfderby, ein Dorf gegen das andere. Wie empfindest du das, wenn du den Verein Heidenheim so als Dorf betitelten hörst von anderen?
Sollen sie doch alle. Ich glaube, dass es nicht auf die Größe der Stadt ankommt, sondern auf diese seriöse und ehrliche Arbeit, was du machst. Mhm. Und dann ist es egal, ob ich eine Millionenstadt bin oder 50.000 Einwohner habe oder so wie Elversberg. Mhm. Oder es kommt immer auf die handelnden Personen an und welche Arbeit sie leisten. Und ich glaube, dann hat es auch jeder verdient und dann ist es egal, groß oder klein, sondern es geht nur, wer hat es mal ganz plump und hart gesagt, gut oder schlecht, Punkt. Mhm. Und sie machen einfach gewisse Dinge dann besser als große Vereine und deswegen sind sie auch zu Recht in der ersten Liga. Mhm.
Hattest du als Spieler sowas wie ein Vorbild, dem du nachgeeifert hast oder dem du besonders zugeguckt hast aus irgendwelchen Gründen?
Christian Ziege.
Ja.
Also ich... Allgäu, bin ich aufgewachsen, komme ich her und dann war Bayern München so ein bisschen dran und ja. Und ich Linksfuß, er Linksfuß oder andersrum gesagt, er Außenbahn, ich dann Außenbahn und das hat mich dann schon fasziniert, immer seine Art und Weise Fußball zu spielen und ja, das war dann, man hat ihn danach geeifert man hat die Sportshow angeschaut, war da zuvor kicken. Mhm. Auf dem Bolzplatz, ist dann Sportshow anschauen gegangen und ist dann wieder auf dem Bolzplatz und hat es versucht nachzumachen. Und ja, Christian Ziege war dann so mein Vorbild. Ja.
Hast du den jemals in deiner Karriere persönlich treffen dürfen können?
Leider nein. Aber ich habe ihn im Fernsehen oft genug gesehen und habe natürlich immer mit Gefühl bei den Kühlen.
Der Schritt vom Spieler zum Trainer, ist der dir dann leicht gefallen oder bist du auch ein tränendes Auge, weinendes Auge gehabt, weil du gesagt hast, jetzt bin ich nicht mehr auf dem Feld, sondern nur neben dem Feld?
Ja, es war 32, ist noch kein Alter eigentlich von Fußballer, aber ich hatte eine Achillodynie, Entzündung von meiner Achillessehne. Und habe mich in dem letzten Jahr, dann hat er auch schon gemerkt, das ging dann von der Oberliga in die Verbandsliga, aber die Liebe zum Fußball war ja noch da, aber ja, wenn man dann täglich für jedes Training in diesen, ja, in diesem Bereich dann nochmal jeden Tag Tabletten nehmen muss, dass man einigermaßen laufen kann, macht das irgendwann keinen Spaß mehr und das zermürbt dann einer auch, glaube ich, dann. Und dann ging es darum, verlängere ich nochmal oder nicht? Und dann kam eben der VVA für eine U16-Trainerstelle und dann hat er gesagt, du, ich höre mal das mal an und dann mit Stefan Rutenbeck gesprochen. Er war damals NLZ-Leiter und sagt, ja, er sucht noch einen Co-Trainer für die U23. Ja gut, dann war für mich das Thema natürlich gleich klar und jetzt im Nachhinein, wenn ich Stefan sehe, ist unfassbar guter Trainer und hat sich dann alles ein bisschen anders ergeben. Er ist dann zur Profimannschaft hochgekommen in die zweite Liga, dann kam Rainer Kraft, den kannte ich von der Armania Gmünd damals schon und ja, so, ja, natürlich bereuen. Ich glaube, mit 32 will man selber noch dagegen schießen gegen den Ball. Trainiere heute noch ab und zu mal, wo ich jetzt dritter Vorstand bin von dem Verein in der Kreisliga, trainiere ich immer wieder mal mit, weil es einfach nur Spaß macht. Mhm. Und das verliert man natürlich, glaube ich, nicht, wenn man da ein ganzes Leben lang mit Fußball zu tun hat. Dann will man auch ab und zu dagegen treten gegen den Ball. Aber damals war es einfach die richtige Entscheidung, die gute Entscheidung. Ich habe mit 30 beim Waldhof damals auch schon meine erste Trainerlizenz gemacht, was für mich dann auch klar war, in diese Richtung zu gehen. Und das war dann einfach der konsequente nächste Schritt dann auch. Und bereut habe ich es nie. Klar, Fußball wäre noch mal schön gewesen, selber zu spielen, aber das ist schon auch gut so, wie es jetzt ist.
Ja, und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wenn man so in Anführungszeichen jung den Wechsel vom Spieler zum Trainer macht, dass man dann dass man in einer gewissen Art und Weise mit den Spielern auch ein bisschen, also näher am Spieler, an den Spielern dran ist und ein bisschen mehr verstehen kann oder noch besser verstehen kann, ihre Sorgen oder ihre, so spiele ich jetzt nicht und wann spiele ich wieder und wenn sie schwer verletzt sind, wie komme ich da durch und so. Ist das so, dass man dann da ein bisschen näher dran ist, weil man das noch mehr in Präsenz hat aus seiner Zeit?
Ob das jetzt was mit dem Alter zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein unfassbar wichtiger Faktor heute als Trainer allgemein. Egal ob jünger oder älterer Trainer. Ich glaube, du musst einfach eine gute Beziehung zu den Spielern haben. Du musst sie verstehen, du musst auch sehr eingehen. Es ist einfach ein Wandel gewesen, wenn ich doch denke, wo ich damals Spieler war. Da gab es dann schon auch andere Ansprachen. Ob das immer richtig oder falsch war, weiß ich nicht. Es war aber auch eine gewisse Erziehung. Man hat viel mitgenommen als Wertekultur dann eben auch. Und heutzutage ist halt ein bisschen anders. Die Zeit hat sich verändert. Die Jugendlichen haben sich einen Tick verändert durch Social Media. Also es hat alles schneller geworden, alles größer und weiter, sag ich mal. Und man muss sich anpassen, glaube ich, dann auch. Man darf nicht alles verlieren. So gewisse Werte sind unfassbar wichtig, glaube ich. Aber man muss sich auch anpassen an die Jugend heutzutage, weil im Endeffekt, ich glaube, ein Trainer ist nur erfolgreich mit einer Mannschaft. Und aber auch die Mannschaft kann eben viel vom Trainer mitnehmen und so erfolgreich zu sein. Und beides gehört zusammen. Und deswegen muss sich jeder so ein bisschen an den anderen auch anpassen.
Was ist dir als Trainer, wenn wir gerade beim Anpassen sind, bei den jungen Leuten, bei den heutigen Jungen, bei Social Media besonders wichtig? Was gibst du deinen Spielern oder den jungen Leuten besonders mit in der heutigen Fußballzeit?
Ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde es vielleicht sagen, vielleicht wieder mehr diesen Ball in den Vordergrund zu stellen. Diese Liebe zum Fußball, diese Kabine, diese Gespräche untereinander, weniger mit dem Handy. Ich komme aus dem Training zurück und gehe erstmal ans Handy und poste vielleicht was. Nein, vielleicht lieber mal wieder diese Kabinengespräche, dieses Miteinander, dieses Zusammensein. Und dann vielleicht wirklich auch wieder mehr dieses Fußball einfach in den Vordergrund zu bringen. Dieses Spiel und mehr die Liebe. Und ich glaube, es gibt so unfassbar viele gute Spieler, die das haben. Aber noch mehr vielleicht, noch mehr wieder reinzubringen, dieses ja, einfach raus, kicken, bolzen, trainieren, Spaß haben, Freude haben am Fußball. Und das, glaube ich, sollte wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund treten und weniger diese ja, Verbissenheit, ich muss Profi werden. Weil ich glaube, Profi zu werden ist nicht planbar, das geht nicht. Man muss viel dafür tun, man muss viel verzichten, aber man darf nie die Liebe zum Fußball verlieren, diese Leichtigkeit. Und das Konnte ich mir zum Glück immer bewahren und bewahre ich mir bis heute noch. Deswegen habe ich gestern auch wieder eine schöne 1,5 Stunden Trainingseinheit mitgemacht. Jetzt merke ich es heute, aber alles gut. Es macht einfach Spaß.
Irgendwann merkt man es im Alter, ne? Mit den Jahren. Es ist doch ein bisschen intensiver, ist, wenn man den Jungen mitgeht.
Ja, die Jungen sind einfach schneller geworden. Sie sind einfach zu schnell für mich jetzt. Man merkt es, man wird langsamer. Deswegen. Ja, absolut, absolut.
Wie, apropos Junge und junge Leute und Trainer, wie blickst du auf die Entwicklung beim im Trainerdasein, dass ja auch die heutigen Trainer salopp gesagt immer jünger werden oder diese Trainerschiene immer in jüngeren Jahren einschlagen? Findest du das eine positive Entwicklung oder siehst du das ein bisschen mit anderen Augen?
Ja, ich sehe es neutral, weil auch hier gilt, glaube ich, wieder hart salopp gesagt, es gibt nur gut oder schlecht.
Mhm.
Es ist wirklich sehr, sehr, sehr hart gesagt, aber im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, wenn jetzt ein junger Mann, und da gibt es ja genügend Beispiele, Fabian Hürzeler, jetzt bei Brighton Hove, ich meine, er macht ja unfassbar gute Arbeit, auch bei Pauli schon. Mhm. Hat aber auch den fußballischen Background natürlich auch. Warum soll es nicht funktionieren? Und er beweist ja, dass es auch da funktioniert. Also von dem her gesehen, glaube ich, dass wir ein bisschen wegkommen sollen von alt oder jung, mhm, sondern eher auch nicht gut oder schlecht, ich glaube, das ist falsch gesagt, sondern einfach, auch ein junger Mensch kann ja schon sehr, sehr reif sein, sehr weit sein und eine Mannschaft führen. Und ich glaube, das ist eben das viel Wichtigere, die Beziehung zu den Menschen. Und es ist ja egal, ob ich 30 bin oder 50 bin, sage ich mal. Und von dem her gesehen würde ich das eher auf das hinauslaufen lassen.
Hast du als Trainer, ist immer schwierig, wenn man sagt Vorbild, aber jemanden gehabt, bei dem du dir gewisse Dinge abgeguckt hast, wo du gewisse Dinge hattest, wo du sagst, oh, der macht das und das, ob die und die Art und Weise gut oder spannend oder interessant, das versuche ich mir zu adaptieren für mich persönlich?
Habe ich, wo ich begonnen habe, natürlich gemacht. Macht man heute natürlich auch noch. Ich meine, man schaut sehr viel, man spricht auch mit vielen Trainerkollegen und man tauscht sich aus und das ist unfassbar schön und gut. Zu meinen ersten Zeiten, zu meinen jungen Zeiten, habe ich dann wirklich auch versucht, dies so umzusetzen. Bin ich jetzt aber davon weggekommen und zu sagen, ja, ich glaube, jeder Trainer muss so sein eigenes Ich finden. So, das passt zu mir. Das sind die Werte, was ich haben will als Trainer, was ich dann auf dem Platz auch sehen will. Und das ist meine Art und Weise Fußball, meine Identität. Und da hat mir die Pro-Lizenz dann auch unfassbar geholfen, weil es da wirklich dann auch um das Trainer-Ich ging und war auch die Fragen dann mal kommen, ja, vor was stehst du eigentlich? Mhm. So, was sind deine Werte? Wie soll dein Fußball ausschauen? Und man hat früher dann immer, ja, okay, so. Aber das mal wirklich mal durchdacht zu haben und auch, ja, unsere Abschlussarbeit dann, die dann nur noch 15 Seiten sein durfte.
Ja.
Ich glaube, ich hätte kein Problem gehabt, 100 Seiten zu schreiben. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber 15 mal eine Klarheit zu schaffen für sich selber, zu sagen, ja, das sind jetzt die wichtigsten Punkte für mich. So will ich spielen, so will ich als Führungspersönlichkeit dastehen. Das soll meine Art und Weise sein. Und das fand ich dann schon unfassbar spannend und das hat mir extrem viel geholfen. So jetzt für mich, glaube ich, jetzt nach der Pro-Lizenz, nach gewissen Hospitationen, Gesprächen und alles so, ich glaube, jetzt habe ich für mich dann eben auch gefunden, das ist meine Art, Fußball zu spielen und so möchte ich eben dann auch führen. Und das war ein Prozess und das würde ich jedem jetzt auch mitgeben, sein eigenes Ich zu finden und nicht nachzuahmen.
Mhm. Und was ist deine Art, Fußball zu spielen? Was möchtest du auf dem Platz sehen? Ist es offensiv? Ist es eher vorsichtig defensiv? Ist es Konterfußball? Ist es Pressingfußball?
Es ist Aktivität. Mhm. Es ist Aktivität in allen Phasen des Spiels. Auch die Erfahrung musste ich machen. Nicht meine Idee von Chris Gmünder passt auf jeden Verein, auf jede Mannschaft, sondern ich muss mich auch da anpassen. Was hast du für Spieler in deinen Reihen? Hast du eher Konterspieler, hast du Gegenpressingspieler, hast du wunderbare Pressingspieler ganz hoch? Du musst erstmal schauen, welche Spieler ich habe. Und Deswegen ist es für mich vor allem diese Aktivität. Ich möchte in beides jetzt Fußball spielen. Ich möchte aber zielführend machen. Ich möchte die Jungs zum Zocken zu bringen, den Gegner zu locken, diagonal wegspielen oder wieder rein zum Zocken, steig, latsch, hinter die Kette kommen. Die Freude am Fußball, diese 1-gegen-1-Situationen, ja, geht drauf, immer wieder, geht drauf, mach das. Du hast diese Freiheit, du sollst es auch machen. Ich fordere es dann auch ein. Und gegen den Ball einfach ein gutes Konstrukt, eine Kompaktheit, dass wir alle gemeinsam zusammen verteidigen. Mhm. Auf welcher Höhe? Kommt auf das Spieler, auf die Spieler drauf an, was du hast in dem Verein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da nicht sein eigenes Ding aber durchzudienen. Wenn der Verein, glaube ich, genug Geld hat, dann kann er das durch 2 Transferperioden hinstellen, was du willst. Mhm. Aber ich glaube, die Anpassungsfähigkeit ist dort auch sehr, sehr groß geschrieben.
Ja. Wenn der Verein genug Geld hat, das bringt mich gerade auf den Gedanken, der Wandel oder ja, doch, der Wandel im Fußball, der ja aktuell so ein bisschen immer noch mit einhält, dass mit Millionen Transfers praktisch jeder Transferphase und da sind und für Spieler Hunderte von Millionen ausgegeben werden. Wie blickst du auf diese ganze Entwicklung in den letzten, ich sage mal, in den letzten 10, 15 Jahren, die ja schon extrem steil gegangen ist, das Finanzielle?
Ja, 100%. Also man muss sich natürlich immer jetzt rein nur mal in den Spieler hineinversetzen, wo ich sage, okay, liegt so ein Angebot vor? Ich glaube, dann würde auch jeder oder fast jeder auch zu sagen, hey, klar, mache ich natürlich. Ich sehe es ein bisschen kritisch in diesem Bereich, wo ist das Ende? Mhm. Wo ist das Ende und wo ist die Verhältnismäßigkeit? Nochmal, ich glaube, wenn man ein Angebot bekommt, dann wirst du das auch machen, natürlich. Und trotzdem ist eine Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben zur normalen Gesellschaft, sage ich mal, zu den normalen Berufen in Anführungsstrichen. Die Schere ist weit auseinandergegangen und ich frage mich, wo das Ende ist. Aber für mich ist ein anderes Thema eigentlich noch viel, viel gravierender. Ich meine, ich arbeite jetzt auch viel mit jungen Menschen zusammen und ich glaube, diese Entwicklung macht mir mehr Sorgen, dass man im Jugendbereich schon mit Geld lockt und Gehälter bezahlt. Und nochmal, ich kenne diesen Wettbewerb, der ist weltweit, das ist einfach global, das ist auch gegangen, das ist auch schön, das ist auch gut so. Aber bitte doch nicht mit finanziellen Mitteln, sondern mit überzeugender Arbeit. Und das macht mir mehr Sorgen, weil wenn ich sehe, wenn dann ein Jugendspieler mal 10.000 Euro verdient und vielleicht das Dreifache vom Papa oder das Zweifache, wo endet es? Und jetzt soll er aber dann irgendwo den nächsten Schritt in der 5. Liga, in der Regionalliga, Oberliga, vielleicht sogar in der 3. Liga machen und bekommt dann ein Angebot von 4.000 brutto. Ja, das ist, das sehe ich kritisch. Ich verstehe alles, dass die Jugendmannschaften sich mit den Besten messen sollen. Ich sehe es aber kritisch zu sagen, okay, wir fliegen jetzt nach Barcelona mit der U19, mit unserer Profimannschaft, weil die da auch dort spielen. Und schauen dann Camp Nou das Spiel an und spielen gegen Barcelona. Und dann kommen sie in die Regionalliga rein und müssen jetzt wirklich, bitte nicht verwerflich sein, aber dann gegen den Regionalligisten spielen, wo vielleicht auch Dorf in Anführungszeichen ist. Ja, wie wollen die Jungs denn damit klarkommen? Also wenn ich es jetzt so sagen darf, ich versau die Spieler finanziell schon und ich gebe ihnen ja schon alles. Die haben ja alle Möglichkeiten. Ja, aber wo bleibt da mal eine Hürde zu überwinden, mal, wenn mal Gegenwind kommt, mal aus der Komfortzone? Ja, wo besteht denn das? Und ich bin auch ehrlich, also hätte ich, glaube ich, mit 17 Jahren vielleicht 10.000 Euro verdient, ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Da kommt man auch auf dumme Gedanken, sind wir ehrlich.
Ja, weil man da das gar nicht wirklich kennt, ne? Das, so viel Geld plötzlich zu verdienen zu haben und was mache ich mit dem? Und und da gebe ich dir recht, dass das eine auch von außen eine Entwicklung ist, die fragwürdig ist. Da muss man Fragen aufwerfen kann oder muss. Also es fängt ja gefühlt, so wenn man es von außen betrachtet, noch viel früher an. Es gibt Beispiele von ganz jungen Kindern schon, die irgendwie gejagt werden von halb Europa, von Barcelona, Real, Paris und so. Und ja, irgendwo ja die Verhältnismäßigkeit. Ja. Wie würdest du denn da... Was würdest du ändern wollen oder wenn du was zu sagen hättest oder was machen könntest?
Schwere Frage. Und für mich natürlich ist es recht einfach zu sagen, sind aber natürlich auch europäische Gesetze und so weiter da. Ich persönlich wäre ganz klar für eine Gehaltsobergrenze, wenn man schon von Gehalt sprechen kann, im Jugendbereich. Weil ich glaube, dass, da geht es vielleicht dann wirklich auch wieder mehr um Fußball. Mhm. Ob das durchsetzbar ist, keine Ahnung, von den Gesetzen her, europäisches Recht, deutsches Recht, ich weiß es nicht. Das wäre aber, glaube ich, schon ein ganz guter Vorteil, dass die Jungs sich Dinge erarbeiten müssen und vielleicht dann auch nochmal mit großen Augen nach oben schauen. So, ey, das ist jetzt der nächste Step dann auch, ob das finanziell ist oder eben auch sportlich. Das wäre für mich zum Beispiel vielleicht so eine Geschichte.
So ein Salary Cap, den man aus Amerika auch kennt, aus den amerikanischen Sportarten.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Die Jungs sollen Fußball spielen, weil sie es lieben, weil sie es leidenschaftlich machen und nicht wegen dem Geld. Vor allem nicht mit 17 oder auch, man dachte es ja auch nicht vor, weil vielleicht haben sie auch dann die Verantwortung von einmal für eine ganze Familie mit 17. So. Jetzt hast du die Schule, den Fußball, die Verantwortung. Ja, was prasselt denn da alles auf dich hinein? Wir sollen auch 17-Jährige vielleicht damit wunderbar umgehen. Es gibt die einzelne Person, die schaffen das, aber es gibt auch wunderbare, super Fußballer, die schaffen das vielleicht nicht. Und die bleiben dann auf der Strecke, was wir aus diesem Talentpool, was ich glaube, wir in Deutschland, der unfassbar groß ist, aber wir kriegen es einfach da nicht ganz, ganz so gut hin. Und ich glaube, da gibt es viele Ansätze und das wäre vielleicht schon einer, dass man sehr einfach da demütig auf den Boden hält. Nochmal, nicht pauschal über alle zu setzen. Ich glaube, auch viele können damit umgehen. Viele sagten das auch und manche eben auch nicht. Und das, ja, ich würde es trotzdem vielleicht so einen finanziellen Salary Cup, wie du auch gesagt hast, vielleicht einfach.
So einen Deckel drauflegen, ja.
Genau, einfach einen Deckel oben drauf.
Mhm. Gibt es, wenn du so drüber nachdenkst, einen Spieler, einen jungen Spieler, mit dem du gearbeitet hast, den du trainiert hast, wo du sagst, wow, also wie der sich entwickelt hat oder was der für einen Antrieb hatte, sehr, sehr cool. Also einer, der heraussticht von den vielen, mit denen du vielleicht gearbeitet hast?
Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele. Dieser Antrieb, also da bin ich schon, diese intrinsische Motivation haben schon extrem viele, die auch auf unfassbar viel verzichten, auf eigentlich dann auch auf ihre Jugend, auf ihre Freunde, auf dieses Feiern gehen und so weiter. Mir fällt jetzt ganz schnell ein Sebastian Vassiliadis, hat für die Liga, war ja dann in Paderborn, hat auch erste Liga gespielt, der ja damals immer so gesagt wurde, ja, der ist zu klein, der ist ein bisschen zu stämmig und der steht nur auf den Fersen und so weiter. Er hat dann eine unfassbare Entwicklung dann auch gemacht und er ist bei sich geblieben. Er hat einfach sein Ding durchgezogen und das war so richtig cool zu sehen. Es war ihm egal, ob er dann in der U19 Oberliga gespielt hat vor 30 Eltern oder dann eben irgendwann woanders. Seine Art hat sich einfach nicht geändert und das war echt schön zu sehen, diese Entwicklung dann auch. Und das war so ein Beispiel jetzt zum Beispiel. Aber ich glaube, die intrinsische Motivation haben sehr, sehr viele drin. Manchmal werden sie getrieben, was ich nicht gut finde. Ob das Berater sind, ob das Trainer sind, ob das Eltern sind, ob das vielleicht, ja, ich glaube, ich bleibe dabei und wiederhole mich da vielleicht auch. Es muss immer von einem selber kommen, vom Herzen und die Liebe zum Fußball. Und dann, glaube ich, ist die Möglichkeit viel höher, wie man schon an Geld oder an materielle Dinge oder sonst irgendwas denkt.
Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein junger Spieler, wie, ich nehme jetzt mal einen, den viele nach der letzten Saison kennen, Paul Wanner, der in Heidenheim gespielt hat, zu dir kommen würde und sagen würde, hey, Chris, ich habe ein Angebot aus England, ich habe ein Angebot aus Italien, aber ich könnte auch hier bleiben und mich nochmal entwickeln. Was würdest du ihm raten oder was würdest du mit ihm besprechen? Was würdest du ihm sagen?
Ich bin sein Trainer.
Trainer oder Berater, nimm es wie du willst.
Wenn ich sein Trainer bin, sage ich natürlich, bleib bei mir, weil er Qualität bei mir haben möchte. Weil die Qualität ist bei ihm ja unbestritten. Deswegen möchte ich natürlich immer Qualität bei mir im Kader haben natürlich. Boah, ich glaube, das kann man so pauschal nie so sagen, weil ich glaube, das ist immer situationsbedingt natürlich auch. Man muss sich, glaube ich, da komplett alles anschauen und die Familienverhältnisse, Frau, Freundin, Kinder, ja, auch Sprache vielleicht, wenn man irgendwo in ein Land geht, wo man die Sprache nicht, keine Ahnung, es gibt so viele Faktoren. Auch das Geld, nochmal, es ist auch legitim. Ich mag es nicht verurteilen, dass es so viel Geld gibt, aber man kann damit Generationen absichern. Dann macht man es vielleicht dann auch eben mal, vielleicht auch mal einen Wechsel, wo man vielleicht nicht sinnvoll ist, aber man macht es, weil man dann einfach abgesichert ist. Nochmal, ich glaube, es spielen so viele Faktoren da rein, wo dann jeder für sich selber auch entscheiden muss. Und ich glaube, im Endeffekt hat es vielleicht dann auch ein bisschen was mit Herz, Bauchgefühl zu tun, zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht der richtige nächste Schritt und nicht so viel vielleicht auf andere hören, viele Meinungen einholen, ja, sich anhören, ein eigenes Bild schaffen und dann auf sein Bauchgefühl, auf sich selber hören. Und ich glaube, dann sind die Entscheidungen auch doch meistens richtig.
Hätte der Junge...
Wenn ich sein Trainer wäre, sorry, wenn ich noch darf, dann bei mir behalten.
Na, dann hat er den Platz erstmal hier.
Einfach ein geiler
Trainer, Platz hier.
Er ist einfach ein geiler Kicker erst, deswegen werde ich es 100% bei mir
behalten. Definitiv, ja. Definitiv, das finde ich auch, ja. Ich als Bayern-Fan, ich natürlich so möglichst schnell wieder zu den Bayern zurückzukommen, aber das ist dann auch immer schwierig, ne? Sich dann da durchzusetzen, dann doch vielleicht lieber noch eine weitere Runde beim kleineren Verein zu machen und zum Wachsen zu können und wirklich spielen zu können. Ne? Das ist vielleicht auch einfach.
Vor allem spielen zu können, das ist ja doch das Elementarste. Wenn du Training ist super, aber du wirst nie die Drucksituation eines Spiels im Training abbilden können. Und deswegen sage ich, ihr müsst zum Spielen kommen. Vor allem, wenn du aus U19 rauskommst, es bringt nichts, ein ganzes Jahr, zwei Jahre nur auf der Bank zu sitzen. Ihr müsst spielen. Und da bin ich einer Überzeugung einfach, dass wenn U19-Spieler rauskommt und vielleicht in die Oberliga geht oder in die Verbandsliga, da kannst du dich dann durchsetzen. Wenn du da halt dann 20 Tore schießt, 25 als Stürmer, ja, dann wirst du auch geholt. Wenn du halt nur 3 schießt,
ja, der will nicht.
Das ist halt vielleicht genau die Liga, wo du vielleicht auch hingehörst. Dann musst du halt vielleicht nochmal ein Jahr da drin verbringen, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich würde jedem empfehlen, geht dorthin, wo ihr spielt, ohne jetzt beim ersten Gegenwind gleich den Verein zu wechseln. Da bin ich kein großer Fan davon. Ich habe es zu Genüge gemacht. Ich habe die Erfahrung jetzt auch gemacht, dass es nicht immer der richtige Schritt war, aber ich glaube, durchzusetzen und dann zu spielen zu kommen vor allem und nicht immer nur die höchste Liga anzuvisieren. Und vor allem auch nicht das Geld.
Ja, sondern das Spiel selber und den Spaß dran haben und das Spielen, 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 ja.
Genau, genau.
Wenn du so zurückblickst oder auch vorausblickst, eins deiner größten Highlights, schönsten Highlights als Trainer oder auch als Spieler? Dass dir immer in Erinnerung bleibt, egal wie lange das zurückliegt.
Könnte ich natürlich jetzt sportlich sagen. Ich durfte viermal aufsteigen als Spieler, als Trainer dann habe ich einen Aufstieg schon mal mitgemacht. Jetzt muss ich auch sagen, dieser Sieg mit FC Heidenheim beim VfB, das war unfassbar, diese Emotionen. Das war einfach nur eine richtig coole Geschichte, aber für mich waren die schönsten Momente in meiner Fußballkarriere jetzt als Spieler vor allem die Kabine.
Mhm.
Die Kabine. Dieses Zusammensein, dieses zusammen, ja, auch mal durch schlechte Zeiten gehen, dieses zusammen feiern aufgehen, dieses zusammen einfach nur die Kabine drin zu sitzen, quatschen, auch wirklich blödes Zeug zu reden und Spaß zu haben. Und dann gemeinsam auf den Platz zu gehen, das ist das, was, glaube ich, dann auch vielen, vielen Spielern, wenn sie aufhört, das ist das, was fehlt so ein bisschen, diese Kabine. Und das waren wirklich die schönsten Momente. Da hatte ich dann eben wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass ich wirklich viele Mannschaften hatte, wo ich mich unfassbar wohlgefühlt habe und dieses, wow, wir waren echt ein cooles Team dann. Und das waren so die schönsten Momente, muss man sagen. Und ja, das Schlimmste oder der nicht so gute Moment war natürlich für mich dann die Verletzung mit 28, wo mich so wirklich aus dem Tritt gebracht hat, muss man ganz ehrlich sagen, mit Heidenheim damals, bei Waldhof Mannheim. Die Situation ist immer noch in meinem Kopf drin natürlich, aber danach habe ich nicht mehr auch die Leistungs, ja, meine Leistung einfach, ich bin nicht mehr rangekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe heute noch ein bisschen Probleme damit, aber boah, das war natürlich Blütezeit 28 und du sagst, es geht wirklich, vielleicht geht es nochmal in die dritte, vielleicht hast du irgendwo eine Möglichkeit reinzurutschen, irgendwo nochmal zweite Liga, aber nee, danach, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich dieses meine Leistung einfach und nicht mehr da reicht am Maximalen und ja, aber es war trotzdem, das war vielleicht so ein bitterer Moment, muss man sagen. Ja, klar, ich bin auch zweimal abgestiegen. In dem Moment war es natürlich sehr traurig, aber es waren auch viele Lernmomente und deswegen würde ich das nicht immer als schlimmsten Moment sehen. Ein Sportler natürlich,
aber
sehr so blutes, ja. Aber ja.
Was war denn die schönste Kabine?
Ja, es gab einige, muss man ehrlich sagen. Also Heidenheim natürlich, 4 Jahre, es war cool. Jetzt Traditionsmannschaft spiele ich auch. Das sind natürlich die ganzen Jungs auch. Man sieht sich immer wieder. Waldhof Mannheim war ganz, ganz besonders, muss man ehrlich sagen. Also hatten ja auch eine super, super Truppe, komplett zusammengewürfelt nach dem Abstieg damals, wo sie runter sind in die Oberliga. Unfassbar cool. Ja, aber auch die anderen. Also man hat ja immer dann Bezugspersonen gehabt. Manchmal waren es mehr, manchmal weniger. Also ich würde es gar nicht so pauschal sagen. Also ich glaube, es waren viele Kabinen dann schon richtig cool. Und ja, wir haben mit einigen jetzt noch Kontakt. Mhm. Und das ist vor allem das Schöne, weil in dem Moment ist man jeden Tag zusammen und dann geht es irgendwo auseinander. Dann lebt man es auch auseinander irgendwo. Aber toi, 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 es hat echt mit ein paar funktioniert, dass ich mit denen immer noch regelmäßig schreibe, telefoniere, treffe und so weiter. Und es macht echt Spaß.
Das ist das Schöne, wenn man danach, nach der Zeit trotzdem noch in Kontakt bleibt und da so ein bisschen, ne, Interesse gegeneinander zeigt und das ist sicher eine schöne Sache.
Gar nicht so einfach bei mir, weil ich ja einige Vereine hatte. Deswegen hatte ich einige Spieler, beim Paar funktioniert und das Action.
Hast du, wenn wir da gerade sind, hast du eine besondere Verbindung, Freundschaft aus deiner Fußballzeit jetzt als aktiv oder danach als Trainer, die bis heute behält?
Ja, die ist aber noch gar nicht so alt. Also es gibt mehrere, mit denen ich auch wirklich regelmäßig Kontakt habe und das ist auch immer schön. Wir treffen uns auch regelmäßig. Aber es gibt jetzt so jetzt nachher als Trainer, wo ich dann einen Schweizer Trainer kennengelernt habe über einen Freund und ja, das ist für mich da schon auch was Besonderes, weil dieser Austausch, wir sind einfach auf einer Wellenlänge. Und die Diskussionen über Fußball, über Taktik, über Führung, aber auch über das restliche Leben. Also das muss man echt sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und ja, das macht mit ihm wirklich unfassbar Spaß. Und aber auch andere, viele andere, muss man sagen, wo ich wirklich noch regelmäßig Kontakt habe. Über die alten Zeiten zu reden, ist cool. Aber dann eben auch mal wirklich mal außerhalb des Fußballs mal über andere Dinge sich zu unterhalten und was eben in der Gesellschaft auch passiert und so weiter. Und das ist dann auch schon cool. Und dann geht es schon auch drüber hinaus, sage ich mal, als, ja, das sind dann wirklich dann schon sehr, sehr gute Bekannte oder zum Teil auch Freunde, ja.
Mhm. Welcher Schweizer Trainer ist das? Oder Ex-Trainer?
Nein, der ist immer noch drin, er ist recht jung. Aldi Dokara ist beim FC Wien im Moment tätig, im Jugendbereich und war bei St. Gallen bei den Mädels. Mhm. Und fast hat gute Arbeit gemacht, finde ich. Super Mensch und bin ich einmal anderen Bekannten sehr dankbar, dass er uns so zusammengebracht hat.
Ja, manchmal spielt das Leben so zusammen. Das ist so, ja. Ja.
Genau.
Hey Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier im Sportsbrunnen so ein bisschen über dich und deine berufliche Karriere und Spielerkarriere sprechen konnten und du ein bisschen was erzählt hast daraus. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr cool gewesen. Danke dir.
Super. Dir vielen, vielen lieben Dank und ja, wünsche dir noch alles Gute für die Zukunft, auf die nächsten Folgen und so weiter und herzlichen Dank. Danke.
eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.